Deutschlandfunk Doku.
Wir müssen das ändern.
Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, dann geht das einfach nicht gut aus.
Was will denn der Idiot jetzt hier?
Komm schon, Mensch.
Komm schon.
Nimm deine Gedanken zusammen.
Die waren aber vor 5 Jahren noch nicht da.
Ihr könnt mich mal, ich mach
nicht
auf.
Vielleicht hilft das ja, denn du liebst dich eben selbst nicht.
Wir müssen das ändern.
Jetzt bist du wieder so spät schlafen gegangen.
Ihr könnt mich mal.
Ihr seid alle total verrückt.
Mensch, nimm mal deine Gedanken zusammen.
Aber in Ordnung.
Jesus,
komm schon.
Ich danke dir für die Stunde.
Musste das jetzt sein?
Selbstgespräche. Wie wir sprechen, wenn keiner lauscht. Ein Feature von Lars Meyer.
Auweia, jetzt könnten doch wieder einige davon ausgehen, das wird jetzt wieder ein Selbstgespräch, dass ich wieder einen Podcast mir selber mache. Nee, tatsächlich habe ich einen Gast.
Es wird ein Dialog, hallo.
Ja, es wird ein Dialog und da haben wir die Chance, uns gegenseitig zu inspirieren.
Genau.
Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden.
Was machst du im Podcast Carstens Welt? Wie habe ich mich hier reinmanövriert?
Psst! Ist doch ganz spannend. Er ist Psychotherapeut, Coach, Kommunikationstrainer, Podcaster.
Ganz schön viele Persönlichkeiten auf einmal.
So wie wir.
Lars Meyer, freier Kulturjournalist, Hörfunkautor und Filmdramaturg. Im Grunde lehne ich mich jetzt zurück und denke mir, ja, da hat er viel mehr Erfahrung als ich mit dem Medium.
Na, fang bloß nicht an, dich zu rechtfertigen.
Das Thema Selbstgespräche heute.
Das Thema Selbstgespräche.
Genau.
Ich mach's mir jetzt hier bequem, die Getränke sind kühl und, und so. So Multiple-Choice-Fragen gibt's dann am Ende, so A, B, C oder D.
Das Leben ist eine Prüfung. Es hört nie auf. Doch jetzt... Jetzt reiß dich mal zusammen und erzähle, warum du hier bist.
Ich stehe vor dem Spiegel und höre mich auf einmal laut sagen, wir müssen das ändern.
Ja, und das da ist ein schönes Beispiel. Das ist die ideale Vorlage. Weil da sind gleich mehrere Optionen für Optimierung, Potenziale.
Sie sind gleich bei der Optimierung. Ich habe mich erstmal gefragt, was passiert hier gerade und woher kommt das denn? Ich war mir nicht ganz klar darüber, was ist der Kontext dieser Aussage. Das kam einfach so aus dem Nichts. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was will ich mir damit sagen? Denn also ich spürte, das hat Gewicht, das ist nicht Zufall.
Ja, das ist jetzt keine Stimme aus dem Radio und hat nichts mit mir zu tun.
Das bin ich dann wohl selber.
Die Frage wäre jetzt für mich, wer spricht da? Also tatsächlich, ich wäre sehr interessiert daran herauszufinden, welcher Anteil von einem hat jetzt in dem Moment den Eindruck, es ist eine Zeit, mal anzuklopfen und auf was hinzuweisen.
Wer spricht da in meinem Kopf? Und wenn ja, wie viele?
Ich gehe davon aus, dass diese Stimmen Anteile von uns sind, die etwas repräsentieren. Ein Bedürfnis, einen blauen Fleck, eine Sehnsucht. Es kann viel sein. Wichtig ist erstmal für mich herauszufinden, ist das eher ein defizitärer Teil? Also ist es eher ein Teil, dem irgendwas fehlt, dem es nicht gut geht? Ist das dann möglicherweise eher ein Anteil mit einer übernommenen Stimme? Also wir haben auch so Stimmen, die uns sagen, kauf das neue Telefon, kauf das neue Smartphone, kauf es.
Ah, die Kopfhörer mit Noise Cancelling wollte ich mir besorgen. Damit du dich nur noch selber hörst?
Ja, das kenne ich auch. Dass ich einen Satz sage, der vollkommen sinnlos ist eigentlich. Aber der auf einmal da ist. Wie sowas, wo du sagst, wir müssen etwas ändern. Oder auf einmal irgendwie so kommt es so raus. Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, dann geht das einfach nicht gut aus. Und dann denke ich, was zusammenfassen?
Götz, wie lange kenne ich ihn jetzt schon? Tja, auch so ein Experte in eigener Sache. Gefühlt 1000 Ideen pro Sekunde. Und denkt davon auch vieles laut.
Boah, du bist ja in bester Gesellschaft.
Meistens ist es ja ein Satz, ein kurzer Satz. Und das ist wie so ein, mir kommt es immer so vor wie so eine, den habe ich nicht selber gesagt gerade. Weil der kommt jetzt komplett aus dem Zusammenhang, ist herausgerissen. Ich habe nichts in keiner Weise darüber gerade nachgedacht oder dass mir irgendwie diese Worte schon vorher präsent waren oder sonst was alles, sondern es ist wie so ein Pack rausgesprudelt. So ein kurzer Satz meistens. So ein Subjekt, Prädikat, Objekt. Kurz, knackig, bums, wie eine Antwort.
Antwort auf was? Pff, wie läuft's so? Ja, danke, sehr hilfreich.
Habe ich mich schon ein paar Mal erwischt, oder ich dann irgendwie so nach dem Motto zu Netto gehe und mir kommt irgendjemand entgegen und da kann es passieren, dass ich dann einfach relativ laut sogar sage, was will denn der Idiot jetzt hier oder sowas, ja? Ohne, dass ich das merke, aber bisher ist es noch glimpflich ausgegangen.
Da muss man echt aufpassen. Hauptsache, du bleibst der Held in deiner Story.
Ja, das ist auch das Meckern über Situationen oder jetzt halt sowas wie zum Beispiel Bioladen, so nach dem Motto, ich gehe in den Bioladen rein, will einfach nur, sagen wir mal, Maiskolben kaufen und dann ist dieser Bio-Maiskolben in einer Styropor-Verpackung noch mit einer Folie ummantelt und nochmal zusätzlich eingeschweißt. Ja, und da denke ich mir einfach nur, was habt ihr jetzt an Bio nicht verstanden, Kinder? Und das sage ich dann relativ laut. Ich weiß gar nicht, ob ich, als ich jung war, auch schon so viel vor mich hingequakt habe. Jetzt bin ich nun mal seit 11 Jahren Single. Ja, und das ist dann einfach sozusagen, ich bin mein eigener Gesprächspartner. Im Grunde genommen. Das ist ja auch eine Form von Überbrückung, beziehungsweise das Fehlen einer dritten Person oder eines Partners, um sich über ganz normale Alltäglichkeiten auszutauschen. Und da erzählt man sich jetzt selber in gewisser Weise. Und dieses Quatschen, dieses sich selber hören, als ob jemand anderes da wäre, hält einen mal so ein bisschen bei der Stange. Wer ist einer, der mir zuhört?
Wer spricht? Wer hört zu?
Alter Kater? Bist du ein alter Kater? Ja, ne? Wir sind beide alt, ne? Ja, wir sind beide alt. Quasi? Du? Oder was sagst du? Na? Ich hatte eine 3-jährige Beziehung und dann haben wir uns aber getrennt. Und dann ist mir das eigentlich so aufgefallen. Also so vorher, naja, immer wenn einer da ist, dann kannst du den ja zutexten. Ich erzähle sowieso gerne. Ja, und dann ist mir das aufgefallen. Ich kann sogar Datum dazu sagen, 25. November 2020. Meine Freundin war gestorben und die sollte beerdigt werden an dem Tag. Und ich stehe vorm Spiegel und mir war irgendwie komisch. Und ich war auch ein bisschen erkältet. Und sie hatte mir so ein ganz teures Parfüm mal geschenkt, Angel. Und das stank. Für mich stank das. Und dann habe ich so gedacht, heute machst du das mal dran. Stehe vorm Spiegel, sprühe mir das an und habe gesagt, Ingrid, ich bin bald bei dir. Und dann habe ich das nicht gerochen. Dann habe ich mir meine anderen beiden auch noch angesprüht. Ich habe immer noch nichts gerochen. Dann habe ich angerufen und habe gesagt, ich komme nicht, lass mich testen. Und dann hatte ich Corona richtig doll. Ne? Ja, aber da weiß ich eben das Datum noch ganz genau, dass ich dann vorm Spiegel stand und sagt, Ingrid, ich bin bald bei dir.
Gitter, 71 Jahre alt, 5 Kinder, lange geschieden, 10-mal Oma, 1-mal Uroma, das schaffst du nicht mehr.
Ach Mensch, Gitter, sag ich denn, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe. Ich bin im Wohnzimmer, gehe in die Küche und dann weiß ich das nicht mehr. Und dann sage ich dann, ach Mensch, Gitter, nimm mal deine Gedanken zusammen oder so. Ne? Oder ich stehe vorm Spiegel und ich meine, ich bin ja nun nicht schlank und ich mag mich manchmal nicht, aber so zu 99% ist das schon in Ordnung, aber dann ist mal so ein Tag, wo ich dann denke, ach Gitta, du musst was tun. Oder ich stehe vorm Spiegel und sage dann zum Beispiel, ach Mensch Gitta, so schlecht siehst du doch gar nicht aus mit deiner 71 Jahre. Was ist keiner da, der das hört, erzähle ich im Spiegel oder mir selber. Ne?
Gitta hat eine Sprachnachricht geschickt. Positive Leitsprüche, die werde ich sammeln.
Manchmal rede ich mit mir selbst und dann lachen wir beide.
Wenn ich dann so an meinem Vergrößerungsspiegel dann stehe, ne, und dann die Falten dann so sehe und dann denke ich noch, naja, Gitter, die waren vor 5 Jahren noch nicht da, so ungefähr. Ne. Dann habe ich mir jetzt so gut die Creme gekauft und dann stehe ich dann und sage so, vielleicht hilft das ja denn. Oder ich rede im Bett. Mensch, Gitter, jetzt bist du wieder so spät schlafen gegangen, weil ich bin so eine Nachteule. Seitdem ich in Rente bin, bin ich so richtig zur Nachteule mutiert. Ne? Ich möchte aber eigentlich früher schlafen gehen. Wenn ich an dem Bett liege, kann ich nicht schlafen. Und dann ist es morgens 8:30, 9. Und dann denke ich auch, Gitta, du müsstest jetzt mal langsam aufstehen. Ne? Aber ich schaffe das nicht. So, Gitta, jetzt ist aber Zeit und dann stehe ich aber auf. Ich mache mir dann selbst Mut, dass ich dann endlich aus der Kiste komme. Ne?
Oh, die ist auch sehr schön.
Natürlich rede ich mit mir selbst. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir mögen uns.
Wen geht denn was an, wenn einer klingelt? Dann mache ich einfach nicht auf, denke ich dann. Ne? Manchmal klingeln ja die Hermes oder DHL. Und ich weiß ja dann ungefähr diese Zeiten. Ne, dann denke ich, auch, die können mich jetzt mal, ihr könnt mich mal, sage ich dann zum Beispiel. Ich stehe nicht auf, ich mache euch jetzt nicht die Tür auf, weil ich die Paketfrau hier im Haus bin. Ne, und manchen Tag, dann denke ich, ich habe auch schon bis 10:30 im Bett gelegen. Ja, wen stört's denn, wenn es draußen regnet und stürmt und so? Warum soll ich denn schon aufstehen? Ach, scheißegal, Gitta, du bleibst jetzt einfach liegen, sag ich denn so zu mir, ne?
Es war echt hart für Gitta, als ihr Kater Kasi vor kurzem gestorben ist. Ja, eigentlich lebt sie erst jetzt ganz allein.
Ja, und abends nach 20 Uhr kriege ich auf einmal Knast, denn, ne? Und dann mache ich mir irgendwas und dann habe ich natürlich wieder viel zu viel gegessen. Dann schimpfe ich richtig mit mir und denke, Gitta, musste das denn jetzt sein? Morgen früh willst du auf die Waage gehen und dann, ne, dann ärgere ich mich natürlich. Ich ärgere mich unwahrscheinlich dann.
Wenn du des Morgens widerwillig aufwachst, dann sei dein erster Gedanke, ich wache auf, um die Arbeit eines Menschen zu verrichten. Da sollte ich noch schlechte Laune haben, wo ich mich doch anschicke, das zu tun, weswegen ich da bin und wozu ich zur Welt gekommen bin? Oder bin ich dazu bestimmt, im Bett zu liegen und mich zu wärmen? Aber das ist doch angenehmer. Bist du also zum Genießen da?
Was soll das jetzt? Marc Aurel, römischer Kaiser mit Schwierigkeiten beim Aufstehen. Na, komm, zurück zum Podcast. Carsten Noack ist doch ein Fan von Selbstgesprächen.
Also kann man sagen, warum wir mit uns sprechen oder warum wir mit uns sprechen sollten?
Ja, meine Empfehlung ist sogar, es zu kultivieren. Also die Fähigkeit, gute Gespräche mit sich selbst zu führen, zu üben, zu trainieren. Und im Grunde müssten wir das noch nicht mal neu lernen, wenn wir gut mit anderen kommunizieren können. Dann haben wir im Grunde schon alles, was wir brauchen. Wenn wir die entsprechende Portion Wohlwollen dann auch noch an den Tag legen. Das ist übrigens auch keine Selbstverständlichkeit.
Wohlwollen. Schönes Wort. Aber gegenüber wem? Gegenüber dir natürlich.
Ich fluche auch recht viel beim Handwerken.
Ja, wir sabotieren uns lieber selbst. Wir zerreißen uns in der Luft.
Du Trottel. Das soll man nochmal messen sollen. Jetzt hast du dich verschnitten, jetzt kannst du das Ding auf den Schrott schmeißen. Idiot. Oder sowas dann halt, ja. Und Tatsache ist es so, da hat mich meine Tochter darauf aufmerksam gemacht. Und sie hat gesagt, nein, Papa, hör auf zu sagen, dass du doof bist oder ein Idiot bist. Das hinterlässt Spuren. Und deshalb muss man mit diesen Worten Tatsache mit sich selber sehr sorgfältig umgehen. Dann halt so sagen, ja gut, das hast du dich halt mal vermessen. Du bist auch nicht perfekt. Kann ja mal passieren. Ja, und dann hat es eine ganz andere Qualität.
Auf das Wie kommt es an, siehste. Okay.
Ich versuche mir das jetzt, also
das ist
ich
ein gutes Wort. Versuchen ist zum Beispiel so ein Wort.
Ja.
Wenn jemand sagt, ich versuche das mal, dann ist das schon wie Sand im Getriebe des Unbewussten. Versuchen sagt meinem Unbewussten schon, ich mache es nicht mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen.
Puh, oh Jesus, ist der streng.
Dann sage ich jetzt mal nicht, ich versuche mir vorzustellen.
Dann sage ich jetzt nicht, wird gleich das nächste Beispiel. Jetzt bin ich mal richtig pingelig. Negation versteht das Unbewusste auch nicht, kann es nichts mit anfangen.
Diese Gespräche finden ganz klein wenig reflektierter statt. Ja, es kann immer noch passieren und dann, wenn meine Tochter das hört, kommt gleich der Zeigefinger. Papa, nein. Wir haben darüber geredet. Ja, und dann, wie gesagt, sie weiß, dass ich selbst Gespräche führe. Sie sieht es wahrscheinlich auch so als kleine Marotte von mir an. Aber sie nimmt es mir nicht übel oder schämt sich deshalb für mich. Also das ist halt so. Ich glaube mal, sie weiß auch, dass es was damit zu tun hat, dass ich halt alleine bin.
Und das Problem ist, du stehst nicht zu dir. Du fühlst dich andauernd ertappt vor dem Spiegel, im Park, in der U-Bahn, wenn jemand komisch guckt, weil du beim Lesen die Lippen bewegst. Ich will doch nicht so gesehen werden.
Ich bin ja hier relativ bekannt jetzt in dem Umfeld, weil ich jetzt auch schon 23 Jahre hier wohne. Und dann so einer zum Beispiel, der sagt immer, Götz ist schrullig. Und das kann daher kommen an diesen Selbstgesprächen. Der ist schrullig, ist ja so eine... So der schrullige alte Sack oder der schrullige alte Tante da, die irgendwie vor sich hin quakt, ne? Das ist schrullig.
Zum einen gibt es immer mal wieder Menschen, die sagen, ich führe Selbstgespräche, ist das ein Hinweis darauf, dass ich eine psychische Erkrankung haben könnte? Und ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, weil man, wenn man mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Stadt geht, öfters mal Menschen sieht, die offensichtlich auf den psychiatrischen Laien den Eindruck erwecken, dass sie eine psychische Erkrankung haben und dann zu sich selbst sprechen. Und dann wird im Umkehrschluss schlussgefolgert, Selbstgespräche müssten etwas Pathologisches sein.
Dr. Benjamin Ochs, Facharzt für Psychiatrie.
Den habe ich gut ausgewählt.
Da kann man in vielen Fällen eigentlich Entwarnung geben. Denn diese Selbstgespräche, wo man letztlich den eigenen Gedankengang nur laut ausformuliert, hat in den seltensten Fällen einen Krankheitswert.
Oh, was denn? Sei doch froh.
Wo man sich Gedanken machen müsste, das wäre, wenn man nicht mehr merkt, dass das Führen von Selbstgesprächen in einem sozialen Kontext passiert und es dadurch eigentümlich rüberkommt. Man sitzt auf einer Geburtstagsparty und dann ist da ein Gast, der an der Geburtstagstafel sitzt und zu sich selbst redet, während alle anderen im Dialog miteinander sind. Das wäre etwas, wo man sagen würde, das ist dann ein Hinweis dafür, dass das Gespür für kulturelle Angemessenheit, für Takt ein Stück weit verloren gegangen ist.
Taktgefühl ist auch so ein schönes, altes Wort.
Das andere ist, dass es auch Menschen gibt, die vermeintlich für den Beobachter Selbstgespräche führen, in ihrer eigenen Wahrnehmung sich aber mit anderen Menschen unterhalten. Ein Phänomen, was zum Beispiel im Rahmen von schizophrenen Erkrankungen auftritt, das ist das sogenannte Stimmenhören. Da hören die Betroffenen Stimmen, die zu ihnen sprechen, die ihnen Fragen stellen, die kommentieren, was sie machen, die mitunter ihnen auch Befehle zurufen. Und die Betroffenen nehmen das so wahr, als würdest du jetzt meine Stimme jetzt in diesem Moment hören, also als sehr real, und antworten dann mitunter darauf und führen dann eigentlich in ihrer eigenen Wahrnehmung überhaupt kein Selbstgespräch im engeren Sinne, sondern einen Dialog eben mit diesen Stimmen, die aber nur sie wahrnehmen können.
Du bist jämmerlich, Regan. Jetzt bist du dabei, das zu vernichten, was von deiner Karriere noch übrig ist. Trommelwirbel. Du warst ein Filmstar, schon vergessen? Wir haben Milliarden verdient. Schämst du dich dafür? Es gibt kein Wir. Ich bin verdammt nochmal nicht du. Ich bin der verdammte Regan Thompson.
Nein, du bist Birdman.
Klirr, Splitter, Strich.
Also dieses Selbstgespräch im engeren Sinne, wie ich es eingangs bezeichnet habe, das würde man letztlich als Gewohnheit bezeichnen. Und eine Gewohnheit zeichnet sich dadurch aus, dass man es automatisch macht und es sich als natürlich anfühlt, das zu machen. Zum Beispiel Zähneputzen.
Selbstgespräche führen ist wie Zähneputzen. Den muss ich gleich mal Gitter schicken.
Kopfhygiene.
Gedankenwellness.
Und ich selbst kenne das von mir auch, dass ich zum einen, wenn ich mir selbst Wissen aneigne, dass ich dann mitunter Dinge laut ausformuliere, so als würde ich es einem Gegenüber erklären wollen. Und ich habe da festgestellt, dass dadurch, dass ich gezwungen bin, das in Worte zu fassen, die nicht die Worte des Buches sind, sondern meine eigenen, dass ich dadurch es selbst auch besser verstehe oder sicherstellen kann, dass ich selbst verstanden habe.
Oh. Der Psychiater führt auch Selbstgespräche.
Na, jetzt wird's praktisch.
Und das andere ist, wenn ich mich auf ein wichtiges Gespräch vorbereite, wo ich jemanden argumentativ überzeugen möchte oder wo ich eine ganz wichtige Nachricht vermitteln will, dann habe ich mir das auch angewöhnt, tatsächlich das vorher ein, zwei Mal so in leeren Raum zu sprechen, als würde ich gerade zu einer Person sprechen.
Manchmal ist der Zweck aber nicht so klar, da stelle ich plötzlich fest, dass ich mit einem abwesenden Bekannten gerade irgendein Thema debattiere. Und interessant ist, ich suche mir dann jemanden, von dem ich weiß, der hat eine andere Meinung.
Ein Advocatus Diaboli, also ein Gegenpart, der so richtig schön gegenhält. Wunderbare Möglichkeit, es ist auch Teil meines Jobs, genau das zu tun. Also wenn es um wichtige Statements gibt, mit Leuten zu üben, was andere dazu sagen könnte, damit sich die eigene Meinung, der eigene Fokus, der eigene Standpunkt herauskristallisiert. Ich mache da keinen Unterschied, ob ich das mit einem Kandidaten, einem Geschäftsführer oder im Selbstgespräch tue.
Also, du wächst mit jedem Gespräch.
Wie sagte noch H.G. Wells? Interessante Selbstgespräche setzen einen klugen Partner voraus.
Jetzt übertreib mal nicht.
Ich würde zum Beispiel sagen, wir sind viele verschiedene innere Gestalten, die sich im Leben herausbilden. Ne? Und früher habe ich immer gesagt, manchmal mache ich sowas wie eine Generalvollversammlung. Ja, also wenn ich im Konflikt bin oder irgendwas entscheiden muss und dann gebe ich den verschiedenen Stimmen eine Rolle und eine Stimme, also Stimme, ja, und sag, also was würde zum Beispiel die Reisende jetzt sagen? Oh, ich war schon lange nicht mehr am Meer, jetzt reicht's mir aber. Und was würde die sagen, die gerade Geld verdienen muss oder was dazu? Ja, jetzt mach mal in der Richtung was. Und dann gibt's so einen Kompromiss, ne? Das ist so zu, für die Selbstübereinkünfte, die wichtig sind. Selbstgespräche, Selbstübereinkünfte, Selbstvereinbarung, ne? Ich finde, das ist ein sehr schönes Mittel, um sich selber in der Balance zu halten. Und ich finde, es wird viel zu selten genutzt, weil es leider durch die Zeiten in der Geschichte ja auch einen negativen Anstrich hat. Wer hat denn früher selber mit sich gesprochen auf der Straße? Kaum jemand, ne? Soll ich weiterreden?
Rosita, roter Künstlerschal, offenes, langes Haar, ergraut. Im Kaffeehaus getroffen. Sagte sie, sie hat Impro-Theatergruppen trainiert? Ist mir jetzt ein bisschen peinlich nachzufragen. Sie sagte Menschen, Kinder von 5 bis 88 Jahren.
Vielleicht hast du mich einfach erinnert, als ich sehr klein noch war vor der Schule, ja, da habe ich mir sehr viel Geschichten erzählt und immer fantasiert und habe mir, also auch mit verschiedenen Rollen und verschiedenen Stimmen, und das fand in meiner Familie damals nicht so einen Anklang. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter sagte, die Leute sagen, du bist vielleicht denn verrückt oder so, ja.
Ist es Verrücktheit, so hat es doch Methode. Psst.
Wenn ich Texte zum Beispiel schreibe, mir was ausdenke oder auch amtliche Texte schreibe, dann rede ich auch laut vor mich hin. Habe ich schon immer gemacht, wenn ich Aufsätze geschrieben habe, da habe ich vor mich hingemurmelt. Also Stimme oder sich selber zuhören ist so ein begleitendes Element. Ich höre mir selber zu, ich nehme mich selber ernst, ich nehme mich selber an. Das ist ja einer von meinen Selbstausdrücken.
Ich höre mich. Also bin ich.
Was ich wirklich fast immer mache, ist, bevor ich die Wohnung verlasse, dass ich nochmal mir ganz bewusst Datum, ja, also den Tag sage und sage Gas aus, Fenster zu, Wasser aus. Ja? Dann weiß ich, das war heute.
Ich könnte stundenlang dieser Stimme lauschen.
Alles gut, kommt ins Merke dir. Ja, so ein inneres Heft für Achtsamkeiten in bestimmten Situationen oder Wiederholungen.
Ein unendliches Gespräch.
Also ich fange ja meistens mit einer Meditation an, Energiezentren stärken. Warte mal, was hast du denn heute vor?
Es kommt mir so vor, als hörte ich Roswitha beim Denken zu. Ach Quatsch, das assoziierst du nur. Innerer Bewusstseinsstrom. Molly Bloom. James Joyce. Ulysses. Echt jetzt?
Also um 11 bin ich mit der Meditation ungefähr fertig, würde ich sagen, ich muss sogar um 12 los, ich mache ja Foodsharing, Lebensmittel retten. Dann treffe ich mich mit zwei Freundinnen, die auch mit abholen, da freue ich mich schon drauf, weil die sicherlich eine kleine Überraschung haben, ja. Den freue ich mich schon vor, vielleicht sage ich das auch, ich bekomme bestimmt Blumen. Habe ich ganz vergessen, ich habe immer allen von meinem Geburtstag erzählt, ich habe Geburtstag. Vielleicht gehe ich vorher morgen auf den Markt und erzähle das allen Händlern. Das habe ich schon als Kind gemacht, ja. Ich habe gesagt, heute habe ich Geburtstag oder nächste Woche habe ich Geburtstag, ja. Ich weiß dazwischen, ich muss meine Mutter anrufen, weil die ja nicht weiß, wann ich unterwegs bin. Ja, damit ich Dank für das große Paket sagen kann und für die Uhr am Finger, die meine Schwester mir geschickt hat. Ja, finde ich total witzig. Ich habe jetzt die Zeit am kleinen Finger.
Man braucht ein bisschen einen Vorlauf dafür, um das dann auch richtig einordnen zu können, weil eben dem literarischen Selbstgespräch eine kulturelle Praxis der Rede mit sich vorausgeht. Und das gilt eben schon für die Antike, also auch für die klassische griechische Kultur. Und wir haben wenig Dokumente von dieser kulturellen Praxis, aber es gibt gelegentliche Bemerkungen, insbesondere in Bezug auf Sokrates, den Philosophen, der beschrieben wird als ein Mann, der durch die Straßen von Athen streift, sich auf den Marktplätzen herumtreibt und vor sich hin spricht. Und immer, wenn er irgendeine Idee verfolgt, stehen bleibt und zum Teil dann stundenlang auf derselben Stelle verharrt und auf diese Art und Weise auch das Selbstgespräch mit sich veranschaulicht.
Günter Butzer, Literaturwissenschaftler. Das authentische Selbstgespräch von Sokrates werden wir trotzdem nie rekonstruieren können.
Sprichst du denn authentisch mit dir selbst? Wo? Hier?
Also denken als eine Art von Dialog mit sich selbst. Und das ist eine Auffassung, eine dialogische Auffassung des Denkens, die man tatsächlich bis weit in die Neuzeit hinein auch verfolgen kann. Und deswegen ist es kein Zufall, dass der erste Text, der als Selbstgespräch, als Soliloquia benannt wird, und der stammt von Augustinus aus dem späten 4. nachchristlichen Jahrhundert, dass dieser Text in Form eines platonischen Dialogs verfasst worden ist. Aber hier sprechen jetzt nicht unterschiedliche Figuren miteinander, sondern es unterhält sich Augustinus mit der Vernunft.
Soliloquium oder Monolog der antiken Bekenntnisliteratur. So heißt doch auch das Buch von Butzer. Klingt so ein authentisches Selbstgespräch?
Und das ist nun eine sehr stark bei Augustinus ästhetisch stilisierte Art des Selbstgesprächs, also eine Form, die eben die authentische Rede mit sich, wie man sie etwa eben bei Sokrates beschrieben findet, die diese authentische Rede eben nicht mehr eins zu eins abbildet. Und wenn man das haben will, dann muss man noch mal ein bisschen weiter zurückgehen ins zweite nachchristliche Jahrhundert zu Marc Aurel, der sagen in seinem nicht veröffentlichten einer Schrift für sich selbst, wie sie dann genannt worden ist, er selber hat ihr gar keinen Titel gegeben, in dieser Schrift tatsächlich die Praxis der schriftlichen Rede in dem Fall dann mit sich selbst fixiert hat. Und dieser Text ist dann in der Neuzeit veröffentlicht worden und uns heute zugänglich und gilt als das wichtigste Dokument für die Praxis des antiken Selbstgespräches.
Willkommen zurück, Marc. Wir kommunizieren halt schon immer mit uns selbst. Ja, aber früher klang das vernünftiger.
Das Ganze hat eher, wir würden aus der Perspektive der Neuzeit sagen, eine Art Tagebuchcharakter. Es ging nämlich darum, jeden Tag am Abend, wenn der Tag vergangen ist, das war wichtig, den Tag noch einmal schriftlich Revue passieren zu lassen, was man sagen, Gutes, was man Schlechtes getan hat, die Motive zu hinterfragen und auf diese Art und Weise eine Tagesbilanz zu ziehen, eine Art von Gewissenserforschung, wie das auch genannt wurde, mit dem Ziel, dadurch die eigene Persönlichkeit, den eigenen Charakter zu verbessern.
Oder bin ich dazu bestimmt, im Bett zu liegen und mich zu wärmen? Aber das ist doch angenehmer. Bist du also zum Genießen da? Ja, überhaupt zum Vergnügen oder zum Arbeiten? Siehst du nicht die Pflanzen, die Vögel, die Ameisen, die Spinnen, die das ihnen zugedachte Werk verrichten und für ihren Teil den Kosmos mitgestalten? Und da weigerst du dich, deine Arbeit als Mensch zu tun? Eilst nicht zu dem, was deiner Natur gemäß ist? Aber man muss sich doch auch ausruhen. Gewiss, das meine ich auch. Doch auch dafür hat die Natur Grenzen gesetzt. Wie für Essen und Trinken. Und trotzdem gehst du über das, was dir genügen sollte, hinaus? Nur nicht bei deinen Taten. Da bleibst du im Bereich des Möglichen. Du liebst dich eben selbst nicht. Denn sonst würdest du auch die Natur und ihren Willen lieben.
Du liebst dich eben selbst nicht.
Also man hat zwei Instanzen hier mit dem Ich und mit dem Du. Wir haben quasi sagen, das allzu menschliche Ich, das Marc Aurel, der hier sagen, versucht, seine eher sinnlichen, körperlichen Bedürfnisse zur Geltung zu bringen. Und auf der anderen Seite haben wir das vernünftige Subjekt, das in ihm wirkt und zu ihm spricht und das ihn eben an seine moralischen Verpflichtungen erinnert. Ja? Also von daher, diese Gestalt der Ermahnung ist tatsächlich, glaube ich, der zentrale Sprechakt auch in diesem Text.
Jetzt krieg doch mal den Arsch hoch.
Siehst du doch gar nicht aus. Negation versteht das Unterbewusste auch
nicht. Was gehen dich denn die anderen an?
Das ist halt auch nicht perfekt. Kann ja mal passieren. So, nein, Papa, du müsstest jetzt mal langsam aufstehen.
Wir haben darüber gesprochen. Sprichst du denn authentisch mit dir selbst?
Ich muss mal kurz gucken. Wir sind die letztens erst wieder durchgegangen und haben die so sortiert nach, was die wirklich Guten sind. Das ist auch so eins, wo ich immer dachte, da tue ich mir irgendwie richtig doll leid bei dem hier. Muss mal gucken, ab wann es losgeht.
so, ja, wirklich, ich habe die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit versucht rauszufinden, weil ich wusste, irgendwas mache ich, was stört, und ich wusste nicht was, und ich habe es echt nicht gecheckt.
Da tue ich mir immer, weil ich glaube, da entwickle ich so eine Empathie für mich selber, weil ich das total kenne, auch aus meinem echten Leben. In so bestimmten Situationen mache ich mir im Nachhinein immer totale Gedanken, auch wie ich gerade gewirkt habe und ob das gerade funktioniert hat. Ich hatte da bestimmt auch irgendeine Art von Albtraum, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, aber so dieses Gefühl, irgendwas falsch gemacht zu haben, aber nicht genau zu wissen, was, und irgendwie sind Leute wütend auf einem, aber sagen einem nicht, wieso, das kann ich total nachvollziehen. Und oh, das tut mir sehr leid und das kann ich verstehen.
Helene, 23, Kulturwissenschaftsstudentin. Sie scheint wohlwollend und neugierig. Ja, wer sich nachts per App aufnimmt.
Bitte, ich beginne gerade wirklich noch gar nichts und nichts gefunden haben. Es tut mir wirklich extrem leid, gar nicht. Ich weiß gerade gar nicht.
Aber es gibt natürlich auch schöne Momente, wo ich mich dann freue.
Oh mein Gott, ich komme nicht klar. Oh mein Gott. Ihr seid alle total verrückt. Aber in Ordnung.
Sage ich, ihr seid alle total verrückt. Aber in Ordnung.
Also so hört es sich authentisch an. Aber im Schlaf sprechen, ist das denn ein Selbstgespräch? Wir müssen schon ein bisschen genau sein.
Ich weiß nicht, ich rede ja schon seit ich Kind bin mit mir selber und habe auch immer nur von meiner Mama gehört, auch wenn ich immer als Kind geschlafwandelt bin. Ja, und ich habe dich wieder vom Zimmer nebenan irgendwie labern hören.
Wie oft habe ich versucht, mich tagsüber heimlich aufzunehmen? Du dachtest, mit ein bisschen Technik kannst du dich überlisten. Aber zum Glück merken wir noch, wenn uns ein Gerät belauscht. Außer im Schlaf.
Die App nimmt, wenn so eine Lautstärkegrenze überschrieben wird, nimmt die auf und dann schalte ich die einfach an. Man hat 30 Minuten Zeit zum Einschlafen und dann nimmt die halt alles auf, was passiert.
Achso, stopp.
Das ist für Helene wie Adventskalender öffnen.
Genau, das ist schon so zur Routine geworden. Immer gleich aufmachen und dann alles, was passiert ist, durchhören. Und es ist auch immer so halb Schlafwandel. Ich setze mich dann auch manchmal auf und sehe so Sachen und so. Und ich erinnere mich auch oft dran, was ich sehe oder was ich glaube zu sehen.
Ich hab nichts an, Leute. Leute, ich hab nichts an. Ich hab kein... Witzig, Docker. Ich hab nichts an. Könntest du mir.
Aber trotzdem, es bleibt eben im Schlaf. Unbewusst.
Es ist immer im leichten Schlaf. Also so im Tiefschlaf passiert meistens nicht. Es ist entweder kurz beim Einschlafen oder so relativ in der Früh. Das habe ich festgestellt. Wissenschaftlich. Also es fühlt sich auch sehr traummäßig an und ich glaube, manchmal sind da die Übergänge auch total fließend zu. Ich träume gerade noch und dann habe ich aber die Augen offen und träume aber trotzdem weiter, aber bin schon in meinem Zimmer und so.
Hier.
Es ist eins, wo ich sage, den Tag mit dem kleinen Stromschlag perfekt machen. Und zwar genau in dieser Stimmlage, bin voll dabei. Und manchmal, also ich habe auch zwei Stimmen, wo ich so sechsel, also wo ich erst so vor mich hin nusche und dann sage, machen wir so. Wow, das ist ein Riesenordner. Also manchmal mache ich auch so Business Talks im Schlaf und sage so, ja, okay, ja, das ist in Ordnung so. Und ja, bin ich dabei, okay.
Fast wie im echten Leben. Dazu passt, dass Helene auch im Wachzustand mit sich spricht.
Ich spiele dann so Situationen ganz oft in meinem Kopf durch, also einfach so aus Spaß, nichts Schlimmes. Und irgendwann passiert es dann aber, dass ich irgendeinen bestimmten Satz in dieser Situation oder Konversation, die ich in meinem Kopf habe, dann auf einmal laut sage, ohne dass ich es so richtig merke. Oder manchmal, ich mime das auch immer sehr stark. Ich glaube, manche Leute, die mich auf der Straße sehen, finden das bestimmt auch komisch, weil dann gucke ich so ganz böse und dann lächle ich so und bewege auch manchmal die Lippen und manchmal sage ich auch einfach Sachen so total random. Und das Da sind dann die Übergänge fließend zwischen inneren und äußeren Mono- oder Dialog wahrscheinlich.
Wir nuscheln vor uns hin. Wir bewegen die Lippen fast unmerklich. Ja, und manchmal bewegen wir auch die Arme wie Windmühlen. Aufwachen! Du hast noch eine Frage für Carsten Nurg auf dem Zettel.
Spielt es denn dabei nun eine Rolle, ob ich das für mich nur denke oder ob ich das wirklich laut sage, also dieses Lautsprechen, ist das ein Qualitätssprung in irgendeiner Weise?
Ist ein Qualitätssprung. Ich bin zwar nicht katholisch, nur ich glaube, dass das Aussprechen von etwas nochmal eine andere Wertigkeit, eine andere Intensität, ein anderes Statement verschafft, als wenn ich es nur denke. Ich kann mich ja relativ leicht selber beschummeln. Wenn ich es ausspreche, merke ich schon eher, das klingt komisch. Würde ich das jetzt auch auf einer Bühne sagen? Nee.
Klingt fast, als gäbe es ein unsichtbares Publikum. Wer spricht zu wem? Für wen?
Vergeude nicht den Rest deines Lebens mit Gedanken über andere, wenn du dich dabei nicht auf ein Gemeinwohl beziehst. Das heißt, wenn du darüber nachdenkst, was dieser oder jener tut, warum er es tut, was er sagt, was er denkt, was er ausheckt. Und überall solche Dinge, die bewirken, dass du von der Beobachtung der eigenen herrschenden Vernunft abgelenkt wirst.
Das ist ja auch ein zentraler Aspekt bei Marc Aurel. Es geht ja darum, sich nicht abhängig zu machen von bestimmten Einflüssen der Außenwelt, die womöglich ihn auf eine falsche Bahn bringen würden, sondern es geht darum, möglichst autonom zu bleiben, also die Gesetze aus sich selbst heraus zu schöpfen, aus der eigenen Vernunft und auf die Art und Weise ein vernunftgeleitetes Leben führen zu können.
Von wegen Kauf ist Kauf ist Kauf. Autonom bleiben durch Selbstgespräche.
Aber was man bei Marc Aurel sehen kann, ist, dass damit eine autoritative Instanz, eine dritte Instanz quasi ins Spiel kommt, die das Selbstgespräch sehr stark determiniert und die also es aus einem reinen zweistelligen Dialog von Ich und Du herausnimmt und von außen gewissermaßen dann auch das Ich anspricht und versucht, das auf diese Art und Weise zu formen.
Eine dritte Instanz? Reichen denn nicht ich und du? Du vergisst eben die Vernunft. Weltgeist, Gott, Moral, Über-Ich. Wer schaut dir über die Schulter, wenn du sprichst?
Diese dritte Instanz ist etwas, was im modernen Selbstgespräch so dann nicht mehr Teil der Unterredung ist, sondern in den Hintergrund tritt und im Grunde nur noch, in Anführungszeichen, nur eine Beobachtungsposition einnimmt, die man dann außerhalb des Textes, etwa in der realen Textkommunikation, also auf der Ebene von Autor und Leser etwa dann festmachen kann.
Günter Butzer unterscheidet grundsätzlich zwischen einem antiken und einem modernen Selbstgespräch. Bin ich jetzt antik oder modern?
Diese dritte Instanz wird aus dem aktuellen Selbstgespräch herausgenommen und wird in eine Art von Zuschauerposition verschoben. Man hat das zum Teil tatsächlich auch in bestimmten Formen des modernen Selbstgesprächs auch mit der Situation des frei assoziierenden Patienten in der Psychoanalyse verglichen, der also dann möglichst frei vor sich hin assoziiert und dann sitzt da quasi jemand daneben, der nicht interveniert, im klassischen Setting jedenfalls bei Freud, der nicht interveniert, der aber das Ganze interpretiert.
Ich lege mich auf die Couch und werde zum Objekt. Ich höre mir selbst zu und pathologisiere mich dann auch noch selber. Und das alles wegen der Aufklärung?
Die Aufklärung ist ja eine Bewegung, die sehr stark auf das Gesellige setzt und auf die gegenseitige Regulierung der Menschen untereinander. Und wenn man eben nicht in Gesellschaft ist, dann gerät man immer in Gefahr, dass die Fantasie mit einem durchgeht, dass sie anfängt, in die Ferne zu schweifen und dass man keine Kontrolle mehr drüber hat. Und damit eng verknüpft ist tatsächlich eben auch dann die moderne Vorstellung des Selbstgespräches, in dem eben nicht mehr eine vernünftige Instanz versucht, das Subjekt sprachlich zu formen, sondern wo quasi die eigenen Emotionen, die eigenen Affekte einen dazu bringen, zu sprechen.
also das Gegenteil vom beherrschten mit sich selber sprechen in der Antike. Eher wie bei Hamlet. Oder auch bei Helene.
Ich bin auch jemand, wenn es mir irgendwie schlecht geht oder ich das Bedürfnis habe, auch so Sachen durchzusprechen, mache ich dann oft auch wie so eine Therapiesitzung mit mir selber. Oder stellen wir dann vor, ich habe gerade eine andere Person vor mir, der ich so Sachen formulieren will. Und dann mache ich das und lasse alle Gefühle in dem Moment raus, auch wenn ich es vielleicht in echt nicht genauso machen würde. Ich muss mich dann erst reinsteigern, so mental, dass ich auch sehr, sehr lange über ein Thema nachgrüble. Und dann habe ich das Gefühl, so die einzige Möglichkeit, das gerade irgendwie aus mir rauszukriegen, weil ich dann mich auch ein bisschen so im Grübeln verliere, ist das halt einfach laut auszusprechen.
Also ich denke, dass das ja bis heute eigentlich auch so wahrgenommen wird, wenn jemand in der Öffentlichkeit laut mit sich selbst spricht, dann ist das eine soziale Auffälligkeit, die also nicht normal ist, in Anführungszeichen. Und die genau, denke ich, auf diesen Verdacht der Aufklärung gegenüber dem Selbstgespräch zurückzuführen ist. Ein Aufklärer des 18. Jahrhunderts, Johann Christoph Gottsched, schreibt einmal ganz lapidar: Kluge Leute aber pflegen nicht laut zu reden, wenn sie allein sind. Das heißt also, dieses nicht kontrollierte mit sich selbst reden ist gefährlich für die menschliche Psyche.
Wir beobachten uns selbst. Überwachen uns selbst?
Klingt wirklich gefährlich. Wie finde ich da jetzt wieder raus?
Wir treffen die meisten Entscheidungen nicht bewusst, sondern wir haben sie irgendwann mal entschieden. Und jetzt sind diese Entscheidungen, diese Regelwerke, diese Prinzipien in unserem Unbewussten untergebracht. Und das bedeutet, unsere Wahrnehmung, unser Denken, unser Handeln läuft zum sehr großen Teil automatisch ab. Und Selbstgespräche repräsentieren das, was da vor sich geht, auf einer bestimmten Ebene. Und die gute Nachricht ist, Henne-Ei-Prinzip, ich kann über meine inneren Dialoge Einfluss auf meine inneren Prinzipien, auf mein Regelwerk legen.
Ich soll mich selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen?
Naja, vielleicht müssen wir nicht ganz bei Null anfangen.
Wenn ich sage, wir haben die meisten Entscheidungen schon getroffen, das hat riesige Konsequenzen. Das bedeutet, irgendwer, irgendwann hat uns Prinzipien, auch Hierarchien von Werten da eingeflößt. Wer war das?
Bitte mach, dass es meinen Kindern gut geht.
Ich wünschte, ich hätte Locken.
Ich wünsche mir,
dann hätte ich mehr Freunde.
Den neuesten Fernseher. Ich wünsche mir,
hilf mir nicht mehr faul zu sein.
Diesen neuen Plasma.
Ich möchte endlich ein bisschen mehr Muskeln
haben. Ich wünschte,
haben.
Ich hätte eine Begabung zum Glücklichsein.
Ich möchte einen Job haben, der mich glücklich macht.
Ich wünschte, ich hätte...
Jesus, ich danke dir für die Stunde. Und Vater, ich bete voll, dass du meine Worte gebrauchst. Vater, ich bete voll, dass mein Geist oder dass dein Geist voll durch mich weht. Herr, ich danke dir für diesen Raum und ich bete echt so sehr, dass deine Gegenwart auch diesen Raum erfüllt. Herr, und ich bete auch, dass du meine Worte gebrauchst, um Lars und auch die Hörer zu berühren.
Eine Stunde sitzt Saphira schon allein im Nebenzimmer. Nur 5 Minuten davon hat das Mikrofon ihre Stimme aufgezeichnet. Sie schafft es wirklich, überall zu beten.
Ich versuche bewusst, jeden Tag meinen Tag mit persönlicher Zeit mit Gott zu starten. Im christlichen Fachjargon sagen wir oft stille Zeit dazu. Und zeitlich ist es manchmal ein bisschen einfach unterschiedlich, wie viel ich mir die Zeit nehmen kann dafür.
Saphira, 24, macht gerade den Abschluss ihrer Jüngerschaftsschule im Gebetshaus. Beten kann man also auch trainieren.
Also Gebet ist für mich immer ein Bewusstsein, ich bin nicht allein, sondern ich habe ein Gegenüber. Und ich als Person bin auch jemand, der sehr sozial orientiert ist, der unter Menschen auftankt. Ich brauche sehr viel Gegenüber. Und Gott war früher bewusst für mich, auch wenn ich spazieren war, jemand als Gegenüber, als Gesprächspartner, dem ich alles erzählen kann, ob es mir gut oder schlecht geht. Und Herr, ich sehe mich danach, dass du auch heute mich komplett ausfüllst mit deinem Geist. Da, wo ich bin, Herr. Ich danke dir, dass du dich über mich freust, dass du stolz bist auf mich, dass du mich gebrauchst.
Ein unendliches Gespräch. Eine Flamme, die nicht erlischt.
Also ich habe früher sehr viel Sprache verwendet, um mit Gott in Verbindung zu sein. Und Das tue ich auch immer noch. Es hat sich bei mir so verändert, dass ich wirklich mehr in die Stille gekommen bin und mich selber gefragt habe, woran liegt es? Und meine Lehrer auch gefragt haben und sie haben gesagt, ja, Sprache ist ja nur ein Tool, aber Gott ist so viel größer, dass Sprache irgendwo immer eingegrenzt wird. Und deswegen bin ich bewusst manchmal einfach in Stille, weil ich weiß, mein Herz ist schon mit Gott verbunden. Und wenn man die großen geistlichen Leute in der Welt anschaut, zum Beispiel Therese von Lisieux oder Mutter Teresa, die sagen auch, umso länger du mit Gott in Verbindung bist und mit ihm unterwegs bist, umso mehr kommst du in die Stille, weil da eine Tiefe entsteht, die du mit Sprache längst nicht mehr ausdrücken kannst.
Tiefe Stille. Ist das denn überhaupt ein Selbstgespräch oder eher ein Zwiegespräch?
Also bei uns im Gewitzer sagt man so, eine Floskel fragt den Herrn. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Gott immer mehr in den Alltag mit reinnehme und ihn frage, dann bekomme ich eine Dimension, die ich selber gar nicht ahnen würde. Und deswegen, also es kann auch in Kleinigkeiten sein, wie ich kaufe ein Geburtstagsgeschenk für jemand und überlege mir, was könnte für die Person passen und frage dann aber Gott, was könnte ich denn einkaufen? Und er gibt mir Ideen, wo ich denke, würde ich nie drauf kommen und schenkt es der Person und ich weiß, es hat genau gepasst. Also es ist einfach eine ständige Interaktion, es ist ein ständiges in Beziehung sein und ihn fragen und ich bekomme einfach Ideen von ihm, wo ich denke, würde ich nie drauf kommen. Hammer.
Beziehung bleiben. Hallo? Hallo? Wo bist du denn mit deinen Gedanken?
Dann frage ich mal anders. Es gibt also offenbar gute Selbstgespräche.
Ja. Wenn ich nicht weiß, wo ich ankommen möchte und woran ich erkennen würde, dass mein Gespräch gut ist, dann überlasse ich es dem Zufall. Also wenn ich nicht vorher eine Idee habe bei einem Gespräch, egal ob mit mir selber oder mit jemand anderem, wo will ich hin? Wie soll es ein gutes Gespräch werden?
Wo wollten wir nochmal hin?
Beim Kanu-Rennsport gibt es den Weg hoch zur Strecke, wenn man sich hoch zur Strecke paddelt. Und dann geht es ja nicht direkt los, sondern dann gehen erst die Rennen davor los. Das geht immer alles im so 3-Minuten-Takt. Und dann stehst du da oben und du musst dich noch so ein bisschen warm halten. Und in dem Zeitraum musst du dich am meisten konzentrieren oder am meisten quasi in diesen Tunnel reinkommen. Und deshalb hatte ich quasi ein Flow-Script für diesen Weg nach oben, wo man sich so reinbringen muss, okay, das ist jetzt nicht nur einfahren, sondern jetzt geht's gleich wirklich los. Wir sind hier am Bootshaus Klingerweg in Schleusig und ich verbringe eigentlich fast jeden Tag hier, außer sonntags, weil wir auch immer trainieren und es auch so eine sehr schöne Umgebung ist, wo man sich gerne mal mit Freunden trifft.
Juli 18. Leistungssport Kanu. Seit der 2. Klasse.
Mein Ziel war es, bei jedem Rennen 100% abzuliefern, weil ich oft ein Rennen gefahren bin und dann das Gefühl hatte, okay, vielleicht war ich körperlich da, aber ich war mental nicht ganz da und konnte so noch nicht alles aus mir rausholen. Also es gibt ganz viele Kleinigkeiten, wo man dann im Training merkt, okay, das hat mich heute beeinflusst oder auch im Wettkampf, wenn es davor einfach nicht läuft. Da hängt Schule, Sport und was zu Hause passiert, was bei den Freunden passiert, das hängt immer alles zusammen. Und da muss man halt lernen, abzuschalten und halt in diesen Flow zu kommen.
Und der Sportmentaltrainer Andreas Bosch hilft dir dabei.
Wenn wir jetzt beim Wettkampf sind und negative Gedanken kommen auf, weil irgendwas passiert, was so nicht geplant war, habe ich immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie gehe ich damit um? Vielleicht mal kurz schreien, sich aufregen, ist absolut okay. Die Energie mal rauslassen, ist absolut gut. Und dann aber heißt es, den Schalter umlegen, einen Handlungsplan haben, einfach damit mit der Situation umzugehen, um sich wieder auf das Wesentliche zu fokussieren.
Marc Aurel wollte sich einen Handlungsplan erschreiben. Für alle Lebenssituationen.
Man trainiert sich, oder wie Epiktet, Philosoph, stoische Ausrichtung auch geschrieben hat, indem man mit sich selbst spricht, trainiert man seine Vorstellungen. Und das Ziel ist eben tatsächlich in der konkreten Situation, in der es auf eine bestimmte Haltung oder eine Entscheidung auch ankommt, so gut trainiert zu sein, sich einen Habitus angeeignet zu haben, der dazu führt, dass man sich richtig verhält.
Da Sport und Philosophie so nah beieinander sind?
Also es geht immer darum, wieder umzuswitchen auf etwas Positives, unterstützende Gedanken. Darum geht es. Und Flow ist letzten Endes einfach, wenn es läuft, also im Fluss sein, wenn man einfach ein gutes Gefühl hat mit lauten Worten oder kann auch leise Worte sein. Es kann auch ein reines Selbstgespräch sein, was ich nicht verbal äußere, aber ich es für mich sage. Und auch das kann mir schon helfen, weil unser Gehirn unterscheidet jetzt gar nicht mal, ist das jetzt Realität oder so tun als ob. Das heißt, wenn ich mir lang genug einrede, ich fühle mich gut, ich fühle mich gut, hat das tatsächlich eine Wirkung, dass es mir dann auch ein Stück weit besser geht.
Ich fühle mich gut.
Also ich habe verschiedene Sätze drin, wie zum Beispiel, ich bin motivierter als meine ganze Trainingsgruppe zusammen. Ich bin konzentriert wie Lisa Carrington. Ich paddle wie auf einem Fahrsteig und ich bin stärker als ein Gorilla. Ich weiß nicht, ich stelle mir das dann immer vor, dass dann mal einer dasteht und sich so auf die Brust haut. Und ich versuche ja auch immer, also ich bin ein sehr positiver Mensch, deshalb schaue ich, dass ich immer irgendwas Positives mit reinbringe. Also meine Trainingsgruppe, da sind viele Freunde drin, aber man will natürlich trotzdem auch so die Beste sein. Lisa Carrington, das ist eine sehr erfolgreiche Kanutin und mein Vorbild. Und so ein Gorilla, finde ich, hat halt einfach irgendwie was Niedliches, aber halt auch was sehr Kraftvolles. Und das mit dem Fahrsteig, das ist einfach immer so ein Kindheitsding gewesen. Man läuft so über den Fahrsteig und fühlt sich wie so ein Zauberer. Und das sind so Sachen, die mir einfach auch eine gute Laune geben.
Ich fühle mich gut. Einfach stoisch weitersprechen. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut.
Ich paddle wie auf einem Fahrsteig. Ich lächle innerlich. Ich bin motivierter als meine ganze Trainingsgruppe zusammen. Ich bin stark wie ein Gorilla. Ich paddle wie auf einem Fahrsteig. Ich lächle innerlich. Ich bin motivierter als meine ganze Trainingsgruppe zusammen. Ich bin stark wie ein Gorilla.
Soll ich nochmal?
Flowscript ist auch ein Prozess von Wochen, Monate, also bis man wirklich die finale Version hat. Man muss es letzten Endes wirklich tatsächlich trainieren. Trainieren in Stresssituationen, trainieren auch an dem Ort, wo ich bin. Wenn Judy zum Beispiel jetzt das Flowscript hier in einen Raum sagt, wo sie null Verbindung zu ihrem Sport hat, ist das immer noch mal was anderes, als wenn sie es jetzt in ihrem Boot ihr Flowscript aufsagt. Deswegen ist es auch wichtig, wo man das Flowscript auch lernt. Das Gehirn nimmt auch immer die Umgebung wahr, wo wir etwas lernen.
Das ist ein guter Hinweis. Kommt ins Merke-Dir-Heft.
Das sollte man vielleicht auch zum Thema Selbstgespräche auch nochmal mit einbeziehen, dass eine Stimme auch immer eine Stimmung transportiert. Und deswegen ist es auch so wichtig, wie ich etwas sage. Sage ich jetzt, ich bin Herr der Lage und alles ist gut? Oder ich bin Herr der Lage, alles ist gut? Wie viel Emotionen sind noch mit drin? Deswegen auch immer diese bildliche Sprache, Vergleiche. Na, auch sehr individuell. Das, was für Juli funktioniert, wird nicht für eine andere Kanutin funktionieren. Und es geht im Grunde genommen um Emotionen.
Emotionen steuern, Persönlichkeit formen. Na, macht dir das nicht Mut?
Und insofern ist diese neuere Bewegung zu sagen, man geht wieder zurück auf die antike Form des Selbstgespräches und versucht es für die eigene Selbstformung zu nutzen, ist dann wirklich etwas ganz Neuartiges, weil es unterstellt, dass man eben auch mit sich selbst reden kann, ohne dass gleich die eigenen Emotionen und Affekte mit einem durchgehen, die eigene Fantasie mit einem durchgeht und man jetzt zugespitzt formuliert, potenziell verrückt wird.
Ich lege mich auf die Couch stärker. Es geht darum, als ein Gorilla, die Autonomie zu bewahren.
Ich fühle mich gut.
Für Gott ist es viel attraktiver, dass wir ihm unsere Jugendtherapiesitzung mit mir selbst.
Ich bin stärker als ein Gorilla.
Mit einem Stromschlag perfekt machen. Endliches Gespräch.
Ich fühle mich gut.
Dann will ich von meinem ursprünglichen Statement, wir müssen das ändern, zu einem, ich will das ändern, kommen.
Ja, Daumen nach oben. Definitiv, gleich zwei.
Super. Habe ich jetzt bestanden? Die Frage ist, hast du verstanden?
Selbstgespräche. Wie wir sprechen, wenn keiner lauscht. Ein Feature von Lars Meyer. Es sprachen Serkan Kaya und Daniel Berger. Ton und Technik Hendrik Manuk und Oliver Dannert. Regie Eva Soloch. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2024.